Der Dortmunder Rotary Talk. Prominente Rotarier über ihr Leben, den Job und den Club. Mit Annette Feldmann und Birgit Buchs.
Wir senden aus der Kornbrennerei Krämer am Schwanenwall. Unser Gast ist niemand Geringeres als der Chef Felix Krämer. Und wir sitzen auf der Dachterrasse der Krämerhöfe und trinken einen Schnaps. Felix, da kommen wir gleich zu dem Wichtigsten des Lebens. Wie hält man sich jung und fit? Es gibt so den Satz, ein Schnäpschen ein Schnäpschen in Ehren kann niemand verwehren. Ja. Wie siehst du das?
Also natürlich zunächst schon mal kritisch, weil ein Schnäpschen in Ehren kann niemand verwehren. Das hängt einfach ganz drauf an, wie groß das Schnäpschen ist. Und meine Oma ist 92 geworden, die hat jeden Tag bestimmt einen Korn getrunken oder einen kleinen Schlips oder so, aber eben immer nur einen halben, ne? Nicht jetzt irgendwie 5 oder 8 oder so, ne? Und Alkohol ist ein Nervengift, das wissen alle, und auch ein Suchtmittel. Das heißt, man sollte das bloßlichst und tunlichst nicht so stark bewerben.
Das wollen wir doch gar nicht hören, Felix.
Genau, ja, das ist aber wichtig. Und für uns sind es natürlich eben das, was wir herstellen, keine Suchtmittel, sondern Genussmittel. Wir wollen also, dass das ja auch so verstanden wird. Ne? Also genossen wird einen kleinen oder mal 2, 3 oder so zu einem Fest oder so. Aber eben nicht dauerhaft. Aber ja, die Studienlage ist total wechselhaft. Ne? Es gibt Leute, die, gerade der August mit dem Schlips, unser ältestes Produkt, ist ja sozusagen auch früher als Heilmittel benutzt worden. Und ja, das darf man aber heute nicht mehr. Da müsste man das testen. Ne?
Ja. Und du, pass mal auf, gerade wo du sagst, August mit dem Schlips, ihr habt ja auch den Dortmunder Kräuterlikör und so weiter. Ihr habt ja ganz tolle Sachen. Aber eigentlich hat ja jedes Kloster seine eigene Rezeptidee für Kräuterschnäpse. Ja. Was macht denn euers so besonders?
Also August mit dem Schlips ist das älteste Produkt. Ja. Hieß früher Cremas Medizinalbitter.
Der ist schon sehr medizinisch.
Genau, der ist 160 Jahre alt und wird nur aus Apothekenkräutern nach diesem alten Handwerk gemacht. Die Rezeptur ist kaum verändert worden, ein bisschen weniger Zucker, etwas weniger Alkohol. Aber sonst ist das unverändert, das, was der Ur-Urgroßvater sich 1863 ausgedacht hat. Und das war hier die Zeit des Bergbaus, der Montanindustrie. Und die Leute haben das wirklich gegen Magenbeschwerden genommen. Nach oder einfach Essen. Gegen Stress oder so, nach einem harten Arbeitstag, wie ein Iberogast. Und im Prinzip ist es von der Alkoholprozentzahl und auch von den Apothekenkräutern, die da verwendet werden, ähnlich wie sowas. Es hat eben keine Heilmittelzulassung oder keine medizinische Studie gehabt.
Ja, aber dann gibt es ja eben das, was süßer ist und leckerer schmeckt, das ist der Dortmunder.
Ja, Dortmunder Tropfen, die Rezeptur ist nicht ganz so alt, aber ich würde auch so sagen um die Jahrhundertwende. Das wird vor allem wegen dem Stadtnamen, weil viele Leute einfach stolz auf diese Spezialität sind, benutzt. Ja. Und es ist etwas vielseitiger, dadurch, dass da auch Fruchtschalendestillate, Orange, Zitrone, Nussschalendestillat drin sind, ganz kleiner Tacken Original Jamaika rum, kann man das für alles benutzen. Obstsalat als Dressing, über Vanille, Walnusseis, zum Espresso oder eben als Longdrink oder einfach pur genießen. Das den kann man wirklich an. Zu allem vergewaltigen.
Ja, also hört sich ganz spannend an. Ja. Jetzt gibt es ja diese Trendgetränke wie Aperol Spritz oder was auch immer. Also Jägermeister hat es geschafft, von einem verstaubten Image irgendwie zu einem Hip-Getränk zu werden. Ja. Ist das auch irgendetwas, was für euch eine Rolle spielt oder wo ihr da neue Ideen und Trends setzen wollt?
Also ich versuche immer Pfade zu betreten, die noch nicht so ausgelatscht sind. Und also die Jägermeister-Strategie wäre nichts für uns, weil sozusagen...
Die war wirkungsvoll.
Die ist wirkungsvoll, weil man über, ich sag mal, Rockkonzerte oder jetzt, weiß ich nicht, Red Bull, Sportevents, junge Kundschaft gewinnt und die dann lebenslang konsumiert. Das heißt, man greift möglichst früh ab, baut sich dadurch einen riesen Kundenstamm auf. Es passt überhaupt nicht zu Alkohol.
Aber Alkohol, das ist eigentlich klug, ne? Wirtschaftlich klug.
Wirtschaftlich klug, aber nur weil etwas wirtschaftlich klug ist, ist es noch lange nicht richtig gut oder nachhaltig. Und Alkohol, wie gesagt, ein Suchtmittel, das hat nichts auf, also es hat nichts mit jungen Leuten zu tun für mich. Ja. Die Zielgruppe ist ab 20 aufwärts, eher ab 30 aufwärts oder 25. Und für uns eben, wir wollen das auch nicht aufblähen und jetzt den August mit dem Schlips zu einer weltweiten Marke aufbauen, die um den Globus gejagt wird, sondern das soll wie eine Oldtimer schön und gut erhalten bleiben. Mhm. Das ist eine besondere Spezialität. Und durch besondere historische Zusammenhänge hat die Marke bis heute überlebt, also diese 160 Jahre. Und wenn man die jetzt industrialisiert und aufbläht, dann wird etwas von diesem Produkt verloren gehen. Also ich sag mal, koch mal Spaghetti für 2 Personen oder für 20 oder für 100. Und es ist etwas anderes. Du kannst nicht dasselbe mit dem Produkt machen, wenn du das mengenmäßig aufbläst. Und auch wir, wenn der Kräuteransatz, wir machen jetzt im Nahe vielleicht so 80 Liter, wenn wir da plötzlich Zehntausende machen, dann ist das nicht dasselbe mehr. Und wir wollen das im Ursprungszustand erhalten.
Das leuchtet mir ein. Aber ihr habt ja auch etwas Neues rausgebracht, den Limoncello zum Beispiel.
Genau.
Was ich ja ganz, ganz spannend fand.
Ja, also wir
versuchen... Und wir trinken hier gerade einen.
Richtig. Lecker. Also wir haben ja jetzt schon einen im Glas, einfach um uns für das Gespräch aufzuwärmen. Und natürlich versuchen... Prost zum Wohl, genau. Wir versuchen natürlich auch Neuerungen zu machen. Wir können auf einen riesen Rezeptfundus zurückgreifen. 5 Generationen fachmännische Destillateure haben ordnerweise Rezepte hinterlassen. Wir bedienen uns daran, ändern die teilweise ein bisschen ab, aber das machen wir so nach Lust und Laune. Und dieses Getränk zum Beispiel hat auch, können wir später noch ein bisschen drüber erzählen, hat sogar einen rotarischen Ursprung. Und Limoncello Spritz ist ein aktuelles Mixgetränk, aber wir machen das nicht jetzt, das geht nicht in den Einzelhandel und auch nicht, sind keine Riesenmengen, sondern wir machen das, zelebrieren das, probieren das und das hat vielleicht 300, 400 Abnehmer im Jahr. Ne? Das ist also eine Handwerkstätigkeit. Wir schälen das alles hier vor Ort mit der Hand, aber wollten wir später noch ein bisschen drauf eingehen, glaube ich.
Ja, genau. Felix, große Überraschung, du bist Diplomphysiker. Das ist sehr ernst und wissenschaftlich, aber vor uns stehen all diese wunderbaren, unernsten Sachen hier, der Liebestrank, der Crema, Dortmunder Tropfen, der Limoncello. Wie kommt man von der Wissenschaft zum Schnaps herstellen?
Also erstmal bin ich zur Wissenschaft gekommen, oder zu dem Beruf Physik, weil mein Vater mir ganz im Gegensatz zu den anderen 5 Generationen die Wahl gelassen hat, nicht Schnapsbrenner zu werden, sondern hat gesagt, wenn du studieren möchtest, probier was aus. Und ich habe immer gern geknobelt und mathematische Aufgaben gemacht. Und Physik war dann so ein Fach, ich hatte einen Onkel, der das gemacht hat und ich wusste nach der Schule gar nicht, wohin. Und der hat gesagt, wenn du das studierst, kannst du alles werden. Und das
auch Schnapsbrenner.
Auch Schnapsbrenner. Und das habe ich mir dann, Bundeskanzler war damals so das Thema, ne? Bundeskanzlerin. Und dann habe ich mir das irgendwie gesagt, okay, das ist vielleicht eine gute Ausbildung, ist ja auch eine klassische Disziplin. Und Mathe ist eben was schon tausende Jahre alt ist und für mich immer
das
so ein bisschen...
Das brauchst du für die Prozente, wie hoch der Prozentanteil
genau,
ist, oder? Das rechnen
richtig,
wir genau.
Aus. Aber da braucht man eben einen Dreisatz und nicht irgendwie, mehrdimensionale Differentialgleichung oder sowas, ne?
Okay, und was konntest du aus deiner Wissenschaft gebrauchen für den Limoncello?
Also ist es so, dass ich habe diese Ausbildung abgeschlossen und auch danach erstmal so gemerkt, was eigentlich hier für eine schöne Firma zu Hause ist. Und der Prozess, bis ich dann wirklich die Geschäftsführung übernommen habe, das hat noch 10-12 Jahre gedauert, aber bis ich auch entschlossen habe, hier zu bleiben, ich habe so ein Sabbatjahr hier gemacht und gemerkt, so Stück für Stück, wie wertvoll das eigentlich ist. Also alte Fotos im Keller gefunden, Projektideen für den Standort entwickelt und gemerkt, dass das eigentlich einer der wenigen Betriebe ist, der dieses Handwerk destillieren noch so ursprünglich ausübt. Das wird heute in ganz anderer Form ausgeübt und dann habe ich angefangen, richtig Feuer zu fangen. Und die Entscheidung habe ich dann getroffen, als ich gemerkt habe, hier gibt es so viel zu tun, dass die Aufgabe auch vielseitig ist. Also wirklich mehrere Felder. Und das, was ich verwenden kann aus der Ausbildung, ganz schlicht gesagt, wenn man einmal Physik geschafft hat, dann ist man auf jeden Fall Frustration geübt und Geduld.
Das heißt, du hast aber dann keine physikalischen Experimente gemacht, dank derer du auf das alles gekommen bist, sondern du hast was Richtiges gelernt.
Nein, genau. Ich bin theoretischer Physiker. Da macht man keine Experimente, da rechnet man nur noch. Und direkt danach habe ich schon das Gefühl gehabt, boah, die Schokolaterie und diesen Betrieb hier, die Werkstatt gab es schon, das hat meine Eltern 2004 gegründet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, egal was ich jetzt mache, ich wollte nochmal Musik studieren, habe verschiedene andere Sachen überlegt, aber musste ich diese Rezepte erhalten. Und dann habe ich die Destillateursausbildung angefangen, um sozusagen in der Lage zu sein, diese alten Crema-Rezepte, die da im Schrank stehen, oder im Safe besser gesagt stehen, meinen Kindern weiterzugeben. Also sollte das Unternehmen die nächsten 20 Jahre nicht überstehen oder dass es verschiedene Veränderungen geben, dass ich sozusagen in 50 oder 40 Jahren in der Lage bin, meinem Sohn oder meiner Tochter weiterzugeben, wie der August mit dem Schlips hergestellt. Und dann habe ich diese Destillateursausbildung gemacht.
Und da hattest du ja Riesenglück, dass du hier in Dortmund bist.
Ja.
Denn?
Ja, Dortmund hat, das wissen viele gar nicht, Dortmund hat die einzige bundesweite Fachklasse für Destillateure. Das ist also ein riesen Markenzeichen für Dortmund, dass diese, ich sag mal, 15 bis 25 Personen aus dem ganzen Bundesgebiet und teilweise sogar aus dem deutschsprachigen überregionalen Raum, also Österreich, Tirol oder so, nach Dortmund kommen, ins Fritz-Henzler Berufskolleg, um ihre Ausbildung 2,5-3-jährig abzuschließen. Die sind dann immer so 2-mal im Block, 6 Wochen im Kolpinghaus, machen da ihre Streiche und gehen zwischendurch an die Berufsschule und lernen eben Rezepturen für Liköre zu erstellen, wie man Alkoholgehalt misst, wie man die Gerätschaften bedient. Aber Destillateur ist sozusagen wirklich hauptsächlich der, der die Rezepturen kennt. Mhm. Der weiß, wie man ein Spirituose oder ein Getränk herstellt.
Dortmund war ja mal die Bierhauptstadt Europas, aber dass das ein Schnapszentrum ist sozusagen, ein Destillateurszentrum,
ja.
Wer kommt denn das?
Also Dortmund hatte auch mal über 20 Likörfabriken. Also in den Zeiten der Montanindustrie, auch der Nachkriegszeit, ist einfach per se sehr viel Alkohol konsumiert worden. Und das ist so in den 70er Jahren, dass diese ganzen Sachen irgendwie, sag ich mal, geschlossen haben nach und nach. Und wir haben irgendwie Glück gehabt, weil wir haben dann die Kornbrennerei gehabt. Also wir haben wirklich in großen Mengen Weizenfeindestillat hergestellt. Mein Vater hat das vor allem gemacht, hat das modernisiert. Und dadurch hat dieser Betrieb hier überlebt, während andere weggefallen sind und geschlossen haben.
Felix, du wolltest uns noch ein bisschen was zu Limoncello erzählen.
Richtig.
Denn wenn ich mich hier in deinem wunderschönen Hof umgucke, der sieht ja super aus.
Ja, wir sind
aus.
Heute
ganz
in Italien.
Viel grün, wie in Italien. Aber keine Zitronen. Wo
ja,
sind die Zitronen?
Die Zitronen sind alle schon geschält und gepresst. Also wir machen das so als Happening hier im Hof, auch um diesen Hof zu zelebrieren, der jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Und das ist auch, also das ist zum Beispiel auch ein Teil dieser Destillateursausbildung. Der Ausbildungsberuf befasst sich heute sehr, sehr viel mit den industriell hergestellten Spirituosen. Also wie mache ich eine Spirituose? Ich brauche Alkohol, Wasser und Zucker. Und dann habe ich irgendein Saftkonzentrat, wie beim Orangensaft oder Apfelsaft, oder irgendein Aroma. Warum? Weil alles über Logistik läuft und die Rohstoffe sitzen meistens woanders. Und damit die verarbeitet und billig herkommen, presst man die und quetscht man die zusammen und nimmt dann sozusagen das Konzentrat und pusht es dann vor Ort wieder mit Zucker und Aromen hoch. Und das ist eben gar nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist es, eine Frucht oder einen Rohstoff so gut es geht zu verarbeiten. Also man kauft einfach die besten Kräuter, man kauft die besten Zitronen, die man kriegen kann. Die schmecken nämlich auch am leckersten und sind unbehandelt.
Und die gibt es nicht bei Rewe?
Vielleicht hat Rewe auch mal einen guten Großhändler. Wir beziehen unsere jetzt über einen Markthändler. Wir sind aber auch selber nach Salerno gefahren, um nach den Zitronen zu gucken, wie die, ob die wirklich ohne sag ich mal, Schädlingsmittel hergestellt werden, wie die verarbeitet werden. Und haben jetzt eine Quelle hier über den Schulte vom Markt, der uns die sozusagen jedes Frühjahr liefert. Und dann kommen hier so 1300, 1500 Zitronen an. Und die werden händisch hauchdünn geschält, damit man also möglichst wenig von der Pulpe hat. Bei den Amalfi-Zitronen ist das Besondere, man kann diese Pulpe mitessen. Das ist wie ein Apfel.
Kannst du die Pulpe bitte?
Pulpe ist sozusagen zwischen dem Fruchtfleisch und der Schale das Weiße. Was du normalerweise, wenn du eine Orange pelzt, nimmst das immer weg, weil das bitter ist. Mhm. Bei dieser Amalfi-Zitrone kannst du in Scheiben schneiden und alles mitessen. Kannst einen Salat draus machen. Die sind so lecker, so wenig säuerlich, dass man die wirklich, und eine hohe Vitamin-C-Quelle. Ne? Mhm. Und eben da sieht das Destillateurshandwerk vor, wie man eben einen Extrakt aus den Schalen macht. Das heißt, die Schalen werden danach in hochprozentigen Alkohol, 96,5%igen Alkohol gelegt für 2,5 Wochen. Und danach hast du einen Zitronenschalenextrakt. Der ist ganz, ganz penetrant zitronig. Der wird noch so ein bisschen runter verdünnt. Und unsere Besonderheit, der Limoncello hat nicht 20% und viel Zucker, sondern hat wenig Zucker und 32%. Das ist also hochprozentiger. Man merkt schon richtig, dass es ein westfälischer Likör ist sozusagen. Der hat ganz viel Zitronengeschmack. Man trinkt den eisgekühlt. Und die Idee damals, das war ein Zufall, kam über einen rotarischen Freund, Galerie Utermann, Wilfried Utermann, kam auf mich zu und sagte, wir haben einen besonderen Künstler hier in Dortmund, den Horst Antes, der in Mallorca seinen Sitz hat, den wir hier vertreten dürfen. Der wird 80. Können wir nicht irgendwie zum Geburtstag eine Spezialität machen? Wir haben ein Limoncello-Rezept von ihm, können wir das nachbauen? Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben das versucht, bis es Wilfried und uns gut geschmeckt hat, der Familie. Ne? Also alle probieren immer, die Oma und die Eltern und so. Und als das dann fertig war und die Feier gelaufen war, hat Wilfried gesagt, herzlichen Dank. Und dann kam aber von seinen Kunden und von unseren Kunden Leute, die es probiert haben, und gesagt, ey, gibt es den jetzt jedes Jahr oder gibt es den nochmal? Ja, genau, lass mal einfach noch einen trinken. Klick, klick, klick. Und so sind wir wirklich jetzt, ich glaube, seit 2016 haben wir das erste Mal das gemacht, sind wir wirklich dabei, dass wir über die letzten 7 Jahre jedes Jahr im Frühjahr hier schön im Hof Limoncello verarbeiten und dann so eine kleine Zahl von 200, 300 Personen eben das zu genießen bekommt.
Ja, das machen wir doch jetzt auch mal, ne?
Prost. Prost, ja.
So.
Du merkst also, ne, der ist sämig,
was drin. Ne,
aber genau, eben nicht viel Zucker. Das siehst du, wenn du das Glas schwenkst, dass er nicht so dickflüssig ist. Und du hast ganz viel Zitrone im Geschmack. Deshalb auch das Einzige, also ich würde nie Spirituosen, also im Sommer natürlich kann man alles auf Eis trinken, aber normalerweise Spirituosen immer bei Raumtemperatur trinken, damit die Geschmacksknospen nicht betäubt sind und man wirklich so viel wie möglich von dem Getränk schmeckt. Also ne, so ein Korn auf Eis oder so macht man eigentlich nur, wenn die Sachen billig sind, damit man eben den Fusel nicht schmeckt oder das. Ne? Aber bei der Zitrone, beim Limoncello, da ist es wirklich so, dass es einfach eisgekühlt genossen wird, so wie in Italien.
Zu all den leckeren Sachen, die du hier vor uns aufgebaut hast und die wir munter probieren, mal gucken, wie lange wir das durchhalten, liegt hier auch noch etwas, ist da auch Alkohol drin? Das ist was zum Schnuckern, würde
ja,
man sagen.
Ja, in homöopathischen Dosen. Also ja. Das könnte man schon als alkoholfreies Produkt fast verkaufen, weil der Likör wird sozusagen in dieser Pralinenmache nur als Geschmacksgeber verwendet. Ne? Wir haben seit 2004 eine Schokolaterie hier in unserer Werkstatt und pflegen zusätzlich zum Destillateurshandwerk das Schokolatiershandwerk. Wir machen also handgemachte Trüffelpralinen. Trüffelpralinen sind, genau, beiß schon mal rein.
Ja. Mh.
Das ist die Dortmunder Kohle, ist eine Dunkeltrüffelpraline, ne? Die zerschmilzt richtig auf der Zunge.
In der Tat.
Du siehst, die Hülle ist wirklich unter einen halben Millimeter dünn, weil es nur einmal mit der Hand sozusagen gerollt wird. Keine Maschine, das fährt nicht durch so einen Schokowasserfall wie jetzt irgendwie in der Industrie, sondern es wird einmal mit der Hand überzogen. Schleck, schleck. Und die Ganache-Masse innen, denn diese Trüffelmasse hat jetzt nichts mit diesen Trüffelknollen zu tun, sondern ist ein besonderes französisches Handwerk, bei dem eine Pralinen-Rohmasse nur aus Schokolade und Sahne hergestellt wird und eben Geschmacksgebern. Da könnte man Gewürze reintun. Wir gießen in die Dortmunder Kohle, weil sie aus dem Bergbau kommt, den Bergbaulikör, den August mit dem Schlips, den die Bergleute immer getrunken haben. Und das ist dann so eine ganz, ganz kleine würzige Note dabei. Aber es ist eben für die Stadt eine unglaubliche Spezialität. Ne? Also als Erinnerung an dieses Bergbauzeitalter. Wir wollen nicht romantisieren, wir wollen nicht die ganze Zeit Juhu, Kumpel, Bergbau, Steigerlied. Aber wir wollen einfach zeigen, es gibt ein Produkt in Dortmund, was es woanders nicht gibt. Was ganz besonders ist.
Ja, es gibt ja ganz viel in Dortmund, was es woanders nicht gibt.
Ja.
Aber es gibt leider auch Entwicklungen, die uns alle nicht so ganz doll gefallen. Ne? Nicht nur in Dortmund, das ist die Entwicklung der Innenstädte, die betrifft ja alle Städte. Über Hintergründe wollen wir uns jetzt nicht großartig verbreiten. Aber du bist Dortmunder von ganzem Herzen und du beobachtest das und du hast auch Gedanken und Ideen dazu und auch Taten.
Ja.
Was ist das, was du dir zu diesem Thema überlegt hast?
Also Dortmund liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich habe mich immer geärgert, wenn Freunde oder Ex-Freundinnen oder so über diese Stadt geschimpft haben, weil sie irgendwie so abfällig, minderwertig auch gesehen haben. Das hat mich immer gestört. Ich bin hier gerne groß geworden. Ich liebe die Stadt und liebe besonders diese Stärken, also wo andere irgendwie Angst haben vor Überfremdung oder vor dem Sterben der Innenstadt, sehe ich Riesenpotenziale. Ich glaube, dass genau diese vielseitigen Kulturen Dortmund Stärke sind. Die nimmt man aber vielleicht nur negativ im Stadtbild wahr. Ne? Und die Innenstadt ist einfach so ein bisschen ein verwahrloster Raum, weil er einfach über Jahrzehnte, sag ich mal, irgendwie, wie soll man das sagen, Austragungsort von Spekulationen war. Ne? Das heißt, die Ladengeschäfte sind alles große Ketten mit viel Marktmacht und darüber sind nur Mindernutzungen. In der Stadt siehst du eigentlich nur die ganzen Ketten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber du siehst viele Systemgastronomie, du siehst viele große Ketten und wenn du oben in die Übergeschosse schaust, siehst du vielleicht mal ein schönes altes Jugendstilhaus, aber da ist ein Schullager drin oder also eine Minderfläche. Ne? Und meine These ist ganz einfach, alle Minderflächen raus, und dort wirklich wohnen hin. Also die Stadt muss bewohnt sein, dann gibt es auch wieder Sicherheit, weniger Drogenprobleme, weniger Schmutz. Dann gibt es auch in der Stadt eine kulturelle Vermischung, weil sonst sind alle in ihren Bereichen. Ne? Nordstadt, Gartenstadt, Südstadt, Kaiserstraßenviertel, Klinikviertel, sowas. Ne? Und um die Leute aus den Bereichen zu holen, muss man die Innenstadt sozusagen als hochwertigen, guten Wohnraum anbieten. Und dann wird dort auch wieder Leben passieren, nicht nur unter der Woche, wenn alle irgendwie shoppen gehen, sondern auch am Sonntags und auch am Feierabend oder abends oder nachts, wenn Leute sich unsicher fühlen. Ne?
Du hast ja selbst in deinen Krämerhöfen hier auch schon ein wunderbares Vorbild geschaffen und deine Mutter kriegt immer ein bisschen Angst, dass du ganz viel Geld für Schönheit ausgibst.
Ja, nee, genau, da sind wir uns ausnahmsweise richtig einig. Also meine Eltern und ich, das verbindet uns, der Wunsch nach schöner Architektur. Es gibt so einen Spruch von einem ehemaligen Bundespräsidenten, ich glaube Rau, der gesagt hat, Schmuck, also frei zitiert jetzt, Schmuck und anderes kann man weglegen, aber Häuser, die kann man nicht in die Schublade tun, die muss man immer anschauen. Und ich weiß, alle von uns kennen das, wir gehen im Urlaub irgendwo in eine schöne Altstadt und sind berührt von der Architektur. Wir fühlen uns umarmt und geschmeichelt von den Schönheiten der Fassaden. Und heute ist es eben nicht so, dass hier, weiß ich nicht, der Fischer und der Metzger darum konkurrieren, wer das geilste Haus in der Stadt hat, sondern heute sind es halt die eine Real Estate Firma und der andere Investor und alle müssen irgendwie auch bei den gestiegenen Kosten gucken, wie sie klarkommen. Und wir versuchen hier in den Krämerhöfen ein Mikroquartier zu entwickeln und zu zeigen, Wohnen, Arbeiten, Werkstattnutzung, Laden, Geschäftsnutzung kann an einem Ort unter höchster architektonischer Qualität zusammen sein. Also hier findet man wirklich nur tolle Materialien, Ziegel, Sandstein, Holz, Metall, das, was man auch selber gerne anfasst und anschaut. Und das geht irgendwie wirtschaftlich trotzdem noch. Natürlich haben wir ein paar Tricks. Wir sind ein Familienunternehmen, das heißt, wir brauchen nicht die Rendite in 10 Jahren jagen. Wir können auch die Rendite in 30 oder 40 Jahren jagen. Mhm. Das ist unser Trick, den wir anwenden. Den kann ich allen Immobilieneigentümern empfehlen. Wenn wir langfristig die Stadt gemeinschaftlich verbessern, dann heben wir den Wert unserer Stadt. Und das letzte Kapitel, was wir hier machen, ist der Schwanenturm. Das ist ein großes Bürohaus und jetzt sind die Baukosten hoch, die Zinsen sind hoch. Wir haben schon Kopfschmerzen, wie wir das schaffen, aber vereint werden wir das als Familie hinkriegen und auch mit Hilfe von rotarischen Freunden und Partnern, die uns dabei unterstützen mit ihrem fachkundigen Rat und um zu beweisen, dass man eben nicht nur billig bauen kann, sondern dass man wirklich eine Stadt auch komplett auf links drehen kann.
Und gehst du denn gegen solche Kopfschmerzen auch mal ins Kino und guckst dir was Schönes an oder legst dich aufs Sofa und hörst Musik zur Entspannung?
Ja, also wenn ich richtig Bauchschmerzen habe, betrieblich, dann trinke ich einen August mit einem Schlipsenhalm, das kann ich verraten, auch öfter. Und ich höre sehr gerne, also ich bin ein riesen klassischer Musikfan. Ich wollte auch mal in diese Richtung studieren, habe Orchesterleitung überlegt, aber es ist ein unglaublicher Markt. Aber klassische Musik, ich liebe Weltmusik. Hier in Dortmund gibt es ganz viel türkische, arabische Musik. Da gibt es tolle Festivals, das Mikrofestival oder andere Sachen, die man manchmal auch nur beim Gang durch die Fußgängerzone oder durch die Münsterstraße erlebt.
Lieblingsmusik, und, Lieblingsfilm,
ja,
tränenreicher Lieblingsfilm.
Tränenreicher Lieblingsfilm, boah, also ich bin kein Riesen-Cineast, aber ich gehe gerne in, also ich liebe intelligente Filme, ich liebe Kurzfilme. Der letzte gute Film, den ich gesehen habe im Theater im Depot, sogar in dänischer Originalsprache, war King's Land. Und da geht es um einen ehemaligen Hauptmann, der die dänische Heide fruchtbar machen will. Und keiner glaubt ihm und alle sagen, ja okay, dann mach halt auf eigene Kosten. Da habe ich Rotz und Wasser geheult. Das hat mich auch an unsere Geschichte hier erinnert sozusagen, ne? Die Dortmund fruchtbar machen und das aus eigenen Mitteln. Und witzig ist auch der Twist am Ende, den erzähle ich nicht. Der hat mir auch für mein eigenes Leben ein bisschen was beigebracht. Auf Dänisch heißt der Film auch Bastard. Ganz spannender Film im Depot, gibt es den glaube ich noch zu sehen.
Gut, für alle dänisch sprechenden Zuhörer jetzt.
Kann man den Rest, also nur Mittwoch, den Rest der Woche auch auf Deutsch. Kann man auch auf Deutsch. Mit Mads Mikkelsen, toller Schauspieler. Unglaublich toller Film. Und auch so ein Historienfilm. Ja. Also um, ich glaube, 1700 spielt er, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist einfach alte Kleidung, alte Lebensweise. Da lernt man erstmal wieder richtig das Leben schätzen, wenn man so einen Film sieht. Ja.
Felix, du hast extrem spannend erzählt, einmal natürlich zum Thema Stadtentwicklung, aber auch, dass du Hilfe und Unterstützung bekommst von rotarischen Freunden. Was genau meinst du damit?
Also jetzt konkret bei diesen baulichen Projekten. Rotary ist ja ein Netzwerk aller Berufe, aller Kasten so ein bisschen. Und dann fragt man einen Architekten, der Erfahrung hat mit großen Bauunternehmer. Oder man fragt einen großen Bauunternehmer um seinen Rat, wie man mit Angeboten oder Verhandlungen umgeht. Wir haben nicht alle Tage so ein Versicherungsgebäude umzubauen. Also mein Vater hat immer mal eine Wohnung renoviert oder so ein bisschen was Kleines. Aber eben nicht so ein großes Projekt. Und da ist rotarischer Rat sehr wichtig. Und auch sonst sind rotarische Freundschaften einfach was ganz Besonderes.
Also das Netzwerk nützt dir auch. Nützt dir beruflich, nützt dir privat und
ja.
Du lebst das auch.
Ja, ich versuche das zu leben. Natürlich, bevor ich jetzt eine Familie hatte, war das ein bisschen leichter. So als ich bin relativ jung in Rotary eingetreten. Ich habe mit 29. Und,
darf ich mal kurz zwischenfragen? Wer hat dich denn dazu gebracht? Sind deine Eltern auch Rotarier?
Mein Vater ist auch Rotarier. Und meine Mutter eben Frau von einem Rotarier. Ich habe also immer die Diskussionen mitgekriegt, oh, musst du heute Abend wieder zum Vortrag und ist dies und das. Aber auch eben viele schöne Sachen erlebt, ne? Also rotarische gemeinsame Feste und auch bei Rotarak mal reingeschnuppert. Und ich hatte durchaus wirklich ein gespaltenes Verhältnis dazu, ne? Also wenn man als Jugendlicher mit Rotary konfrontiert wird, entweder kennt man es gar nicht oder man denkt, okay, irgendwelche alten Männer, die sich gegenseitig von ihren Erfolgen erzählen und Vorträge darüber halten. Und sich dann im Netzwerk helfen. Also die tendenzielle Erstkontaktsicht, glaube ich, von jüngeren Leuten ist sehr kritisch zu Rotary.
Aber es hat dich fasziniert. Du bist ja beigetreten. Was hat dich denn begeistert?
Also muss es so ehrlich sagen. Mein Vater hat gesagt, du wirst nur einmal gefragt. Und ich war also
die
wirklich...
Die Gelegenheit hast du nur genutzt.
Genau. Ich war wirklich kritisch und habe dann mir auch vorgenommen, ich lasse mich entweder von meinen Vorurteilen bestätigen oder ich lasse meine Meinung verändern und das ist passiert. Also ich habe auch einige Vorurteile immer noch, die auch leider so sind, wie sie wirklich auch stereotypisch klar sind. Ne? Es ist wirklich zu großen Teilen einfach ein Verein von alten weißen Männern. Aber trotzdem ist es ein sehr moderner, sehr freundschaftlicher Umgang bei vielen Freunden. Also was mich sehr überrascht hat, ist, ich bin in den Club gekommen und es haben mich schon nach den ersten Engagements und Zusammentreffen wirklich Leute persönlich kontaktiert, mir das Du angeboten und ich sag mal so ein Du, ne? Normalerweise kennt man von älteren Leuten ein Sie. Beim Du ist man sofort im persönlichen Bereich und das fand ich sehr toll, wie ich da aufgenommen worden bin.
Aber Felix, da muss ich nochmal fragen, du sagst alte weiße Männer, es sind ja auch Frauen dabei.
Ja, stimmt, ihr seid auch Rotarier, ja.
Ja, ja, genau.
Also ich bin in einem besonderen Club, Westentor, der sträubt sich noch sehr. Ich würde mir wünschen, dass sich dieses Thema bald erledigt. Rotary hat so hehre Ziele. Man wird bei der Nadelansteckung mit der Drei-Fragen-Probe konsultiert. Das ist erstmal die erste Frage. Vier Fragen, Entschuldigung. Ist es fair für alle Beteiligten? Ist es natürlich nicht, wenn Frauen ausgeschlossen sind. Und wird es dem Wohl aller dienen und so weiter. Aber vor allem dieses Verständnis zu dienen, und ich war auch lange Zeit im Aufnahmeausschuss, zu sagen, wir suchen Leute aus allen Bereichen. Da kann man sich nicht auf ein Geschlecht spezifizieren. Ich komme aus der Forschung, meine Vorgesetzte war Professorin, die hat mehr Gehirn, als wir alle zusammen gehabt. Dass man da irgendwie über das Geschlecht irgendwie geht, das ist also für mich unvorstellbar, war ein Riesenbruch für mich.
Hallo Rotarier, hört ihr alle zu?
Ja.
Westentor, bitte Frauen aufnehmen.
Ja, also es war für mich ein Riesenbruch. Natürlich darf es jeder Club selber entscheiden. Es ist international unter Rotary geklärt seit 89. Aber jeder Club muss diesen Weg irgendwie selbstständig gehen. Aber ich hoffe darauf, dass man sich... Ich glaube einfach, dass man gemischgeschlechtlich viele Themen viel besser anpacken kann. Und Rotary ist eine soziale Institution. Das heißt, es geht natürlich auch um das Netzwerk. Aber in erster Linie geht es um soziales Engagement. Und das müssen alle Geschlechter zusammen und alle Berufsgruppen zusammen erledigen. Und wenn man jetzt Frauen in Leitungspositionen hat, was viel der Fall ist, und die nicht mit reinnimmt, Quark, ist Käse.
Das hast du schön zusammengefasst. Da stimme ich absolut mit dir überein. Aber Felix, du bist ja jetzt nicht nur Unternehmer, Vater, Sohn, du bist auch Rotarier. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen?
Ich schaffe es nicht. Ganz einfach. Ich stolper von A nach B. Rotary, meine Präsenz hat stark abgenommen. Also früher war ich 40-50% dabei, jetzt sind es vielleicht noch 14%.
Dazu muss man sagen, wir treffen uns ja einmal wöchentlich, Normalfall.
Genau, Rotary trifft sich einmal wöchentlich. Ich versuche mein Engagement bei großen Projekten nicht zurückzufahren. Also ich bin immer noch, habe zwei Scouts. Bei Musik macht stark habe ich es im Moment nicht mehr geschafft.
Erklär mal kurz, was Scouts sind.
Genau, also es gibt zwei Riesenprojekte von Rotary, die sehr wichtig sind hier in Dortmund.
In zwei Sätzen.
Genau, Sprache verbindet. Da wird jungen migrantischen Kindern Spielen Sprachunterricht nähergebracht mit Kostenbeteiligung von Rotary. Und Musik macht stark, wo junge Ensembles in Schulen sich für bestimmte Reisen, Instrumente, Geld holen können. Ganz unkompliziert. Ohne diese beiden Projekte, glaube ich, wäre Integration viel schwieriger und musikalische Früherziehung viel schwieriger. Und das sind so wichtige Themen, weil Kinder sind unsere Ressource. Ne? Man sagt ja nicht mehr so gerne Human Resource, aber Kinder sind die Zukunft.
Aber das, was du beschrieben hast, ist eben auch, man konnte auch andere Menschen für unsere Projekte inspirieren und begeistern.
Ja, und auch da Also wie gesagt, ich brenne dann immer so und bin so ein bisschen emotional. Aber
das
ich
macht
finde,
Sinn als Brenner.
Rotary müsste wirklich viel mehr noch Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist super schwer. Ich war selber lange Zeit in dem Amt im Club. Es hat keiner Lust, auf Instagram die 10. Ämterübergabe oder den 30. Scheckübergabe-Foto zu sehen. Das ist sozusagen zu gleichbleibend. Aber Rotary hat eine sehr starke Marke. Das Rotary-Rad, das Logo, die Schriftzüge und die globale Verbreitung. Wenn man das instrumentalisiert, um die Marke und die Kernaussagen von Rotary nach außen zu treiben, durch regelmäßige Informationen, dann würde sich auch das Bild von Rotary verändern zu diesem, sag ich mal, alten, eingestaubten Beziehungsclub hin zu einem wirklichen Gemeindienstclub. Und das ist es. Rotary ist, das habe ich auch dann lernen müssen, als ich drin war. Es ist wirklich, es geht viel um Gemeindienstprojekte. Alle sind irgendwo engagiert. Es ist wirklich ein toller Verein.
Ich glaube, da hast du es wunderbar zusammengefasst. Dankeschön, Felix. Jetzt kommen wir noch zu etwas anderem. So, jetzt hast du die Musik gehört. Damit wird eigentlich schon das Ende unseres Gesprächs eingeläutet.
Vielen Dank.
Es war schön mit dir, Felix.
Ja,
hat
Freude
dir,
gemacht.
Dass du uns hier Asyl gegeben hast. Also wir werden noch öfter zu dir kommen. Aber jetzt zum Schluss noch etwas Humoriges, ein Zungenbrecher. Kennst du Bodo Wartke?
Ja, kenne ich.
Was kennst du denn?
Ist das nicht der mit diesem geilen Polunder? Der hat immer so ärmellose...
Ich glaube, das ist der Olaf.
Ah, das ist Olaf Schulab. Okay.
Aber, wo du Olaf sagst, das ist ganz toll. Nämlich, ich habe bei Olafs Club habe ich etwas gefunden. Bodo Wartke ist der mit dem Barbaras Rhabarber-Bar.
Ach so.
Also der immer diese Zungenbrecher spricht.
Ah, okay.
Comedian, Entertainer.
Das kenne ich aus der Musik, aus dem Radio.
Genau. Mhm. Und bei Olafs Club gab es diesen wunderschönen Zungenbrecher, der mit Alkohol zu tun hat. Und da möchte
schön,
ich dich jetzt
Alkohol
bitten, den zu sprechen, gemeinsam mit Annette. Und ihr sprecht immer abwechselnd eine Zeile.
Ja, Birgit hatte also die wunderbare Idee, dass
witzig.
Ich das jetzt mit dir nach so und so viel Limoncello machen soll.
Ja,
also,
aber ich trinke noch einen vorher, weil sonst ist meine Zunge nicht
okay,
so flüssig.
Okay, kling, kling, kling.
So, jetzt bin ich bereit.
Okay, ich fange an, ne? Der Whisky-Mixer mixt wie nix, den Whisky-Mixer Whisky-Mix.
Er ist sehr geschickt und fix dank seiner Whisky-Mixer-Mixer-Tricks.
Kein x-beliebiger Whisky-Mixer mixt wie er den Whisky-Fixer.
Keiner mixt krasser, er ist wie nie, wie eine Nixe im Wasser.
Was er auch mixt, hat Kraft, er mixt auch Whisky mit Saft.
Auch das hat noch keiner so fix geschafft, sein Mixtalent ist schicksalhaft.
Früher fand ich Whisky schwierig, heute bin ich Whisky-wissbegierig.
Wenn ich bei diesem Mixer mal die Gunst des Augenblicks habe, schaue ich mir von ihm seine Whisky-Mixer-Tricks ab.
Mir geht's mal zu einfach.
Prost.
Ja, ich glaube, wir haben einen Fehler oder zwei gemacht.
Danke, Felix.
Wir haben nicht
das
geübt.
War ein schönes Ende. Nee,
vielen
ihr habt
Dank.
Nicht geübt.
Nein.
Toll gemacht. Dankeschön.
Danke.
Der Dortmunder Rotary Talk. Ein Podcast von und mit Annette Feldmann und Birgit Buchs. Produziert für den Rotary Club Dortmund-Homberg. Verantwortlich Birgit Buchs. Sämtliche Links zu den Folgen findet ihr unter rotary-talk.de.